zu unterhalten und das eine Sprache, eine Logiksprache, die genauso funktioniert
wie die Aussagenlogik, nur dass wir über mehr Dinge reden können. Das ist die Idee. Wir wollen über Individuen reden können und wir wollen Relationen zwischen Individuen uns angucken, Peter liebt Maria und ähnliches. Und wir wollen Individuen konstruieren können und dafür brauchen wir Funktionen. Also wir haben Funktionen, die uns neue Individuen konstruieren. Wir haben Relationen, die uns Zusammenhänge zwischen Individuen geben und wir haben Möglichkeiten über Existenz und Universalität von Eigenschaften uns zu unterhalten. Okay? Das ist die Idee dieser Logik. Es gibt andere Möglichkeiten, das zu machen, aber dieses hier ist die wahrscheinlich wichtigste und auch einflussreichste Logik überhaupt, weil sie gute Eigenschaften hat und weil man damit fast alles ausdrücken kann. Es gibt einige Sachen, die lassen sich nicht natürlich ausdrücken, immer dann, wenn wir über wenn wir Mengen oder Funktionen haben, über die wir etwas sagen wollen, über die wir quantifizieren wollen, über deine Existenz wir was aussuchen, sagen wollen, ist diese Sprache zu schwach. Sie werden ahnen, wenn es Logik erster Stufe gibt, gibt es auch Logik zweiter Stufe, dritter Stufe und allgemein höherer Stufe. Das sind dann Logiken, in denen man diese Sachen alle ausdrücken kann. Die haben aber schlechtere Eigenschaften und all die Dinge, die ich Ihnen heute erzähle, werden komplizierter. Diese Logiken gibt es, die sind interessant, man kann schöne Dinge damit tun, aber sie sind komplizierter und deswegen bleiben wir letztlich bei der Logik erster Stufe in dieser Vorlesung. Es gibt gerade in der künstlichen Intelligenz eine ganze Menge an Logiken, die so ein bisschen expressiver sind als Logik erster Stufe oder so ein bisschen weniger expressiv sind als Logik erster Stufe. Und wenn sie expressiver werden, dann kann man mehr ausdrücken, genau wie die Aussagenlogik, also wie die Logik erster Stufe expressiver ist als die Aussagenlogik, die im Übrigen auch häufig verstanden wird als Logik nullter Stufe, weil man über gar nichts quantifizieren kann. Und wenn man etwas weniger expressiv wird, werden verschiedene Algorithmen, die man auf diesen Logiken laufen lassen können, gutartiger. Und die Logik erster Stufe begucken wir uns, weil sie in der Praxis sehr häufig ausdrucksmächtig genug ist. Gut, wir haben uns die Syntax angeguckt, im Wesentlichen alle die Dinge, über die wir reden wollen, die Sprachmittel werden irgendwie eingeführt. Wir haben Junktoren, Funktionen, Prädikate und dann noch diese Menge der Skolem-Konstanten, die wir dann später im Wesentlichen benutzen, wenn wir Zeugen, Objekte Namen geben wollen. Und wir haben Variablen und können dadurch auf die altbekannte Art und Weise Terme unserer Sprache bilden. Terme, es gibt zwei Ebenen. Es gibt einmal die Termebene, das ist, wenn wir über Individuen reden wollen. Und dann gibt es die Aussagenebene, wenn wir Aussagen machen wollen über Eigenschaften von Individuen. Und wir haben in dieser Logik diese beiden Ebenen auch in der Syntax abgebildet. Ja, Terme sind entweder Variablen oder Funktionen angewendet auf andere Terme. Und Aussagen sind entweder Relationen, Prädikate, angewandt auf eine Menge von Termen oder aber komplexe Terme. Wir haben die üblichen aussagenlogischen Verbindungen mit den Junktoren und wir haben Allquantifikation, die etwas Neues einführt, nämlich gebundene Variablen. Existenz kriegen wir über den üblichen Trick, dass es gibt ein XA als nicht für alle x nicht a. Okay? Wir haben uns über freie und gebundene Variablen unterhalten. Und als wir in die Semantik abgewandert sind, kriegt man das erste Mal eigentlich, weil wir Individuen Variablen haben, über die wir quantifizieren, kriegen wir eine Semantik, in der die Variablenbelegungen eben Individuenvariablen auf Individuen abbilden und in der man die Quantifikation, nämlich der Wert einer Quantifikation für alle xa, ist der Wert von a unter einer geänderten Variablenbelegung. Und das ist das erste Mal, dass wir hier ein ganz klassischer Mechanismus in der Logik sehen, dass man nämlich die Variablenbelegungen letztlich anpasst, um Quantifikation auszudrücken. Woher kommt das? Das kommt daher, dass wir Variablen nehmen als Platzhalter für beliebige Terme. Variablen sind immer beliebige Terme. Das heißt, wir können dem gegenüberstellen auf der Semantikebene beliebige Variablenbelegungen. Und der Wert einer allquantifizierten Formel ist gerade, wenn der Korpus, wenn der Body hier wahr ist, unter beliebigen Variablenbelegungen. Beliebig hier für die Variable x, über die quantifiziert wird. Ja, man muss da alle möglichen Belegungen durchgucken und wenn immer wahr rauskommt, dann ist für alle x wahr. Die syntaktische Seite der Medaille sind Substitutionen. Substitutionen sind Abbildungen von Variablen auf Terme. Genau wie wir hier die Variablenbelegungen hatten als Abbildungen von Variablen auf Werte. Okay? Syntax und Semantik, im Prinzip dasselbe. Und wir haben Substitutionen definiert als Homomorphismen auf Termen und mit endlichem Support. Und wenn man das richtig macht, kommt genau, und das ist etwas, worauf ich möchte, dass Sie Ihr Augenmerk werden, kommt genau etwas Paralleles zwischen Syntax und Semantik heraus. Substitutionen und Variablenbelegungen sind parallel. Interessant wird das dann, wenn man anfängt, Substitutionen nicht auf Termen zu definieren, sondern Substitutionen auf der Aussagenebene zu definieren. Und da gibt es so ein paar Fragen, nämlich wie machen wir das, wenn wir über Allquantifikationen substituieren. Und es stellt sich heraus, wir können im Wesentlichen homomorph die Substitution hereinziehen, aber wir müssen aufpassen damit mit den gebundenen Variablen. Und dann sind zwei Dinge, die wir aufpassen müssen. Wir müssen einmal aufpassen, dass wir nicht in gebundene Variablen rein substituieren. Das würde semantisch Unsinn ergeben. Und wir müssen aufpassen, dass wenn wir rein substituieren, dass nicht aus dem Wertebereich der Substitution irgendwelche Variablen eingefangen werden. Und was dabei rauskommt, ist etwas, was Sie wahrscheinlich schon gesehen haben. Das ist nämlich die Substitutionsanwendung, die aufpasst, dass keine Variablen eingefangen werden. Ja? Was wir machen, ist, dass wir im Wesentlichen so substituieren. Nur müssen wir aufpassen, dass wir aus Hygienegründen die gebundenen Variablen des Arguments erstmal umbenamsen, sodass keine Variablen eingefangen werden. Wenn man das tut, bekommen wir einen Satz, das sogenannte Substitutionswertlemma, was uns sagt, dass sich Variablenbelegungen, hier unten haben wir sie, ganz ähnlich verhalten wie Substitution. Oder in anderen Worten, dass wir das eine durch das andere ausdrücken können, wenn wir Werte berechnen. Auf der Termebene, das war der erste Beweis, den wir uns genauer angeguckt haben, ist das relativ straightforward, wie auch die Definition von Substitutionen relativ straightforward ist. Und auf der Aussagenebene brauchten wir, um das beweisen zu können, genau diese Subtilitäten hier in der Definition. Ich habe mich auf dieser Formel habe ich versucht zu motivieren, wie kommt man so darauf, dass sich das so verhalten sollte. Das ist in gewisser Weise falsch. Ja, das ist sozusagen eine nachträgliche Motivation. Im Prinzip werden uns diese Dinge hier aufgezwungen durch den Beweis des Substitutionswertlemmas. Und das ist eigentlich immer so. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Art von Sätzen haben. Die andere Motivation für diese Art von Sätzen werden wir gleich zukommen. Sie werden uns nämlich erlauben, die Korrektheit unserer Kalküle zu gewährleisten. Okay, soweit waren wir das letzte Mal gekommen, am Freitag. Und jetzt möchte ich heute zwei Dinge tun. Ich möchte einmal Modellexistenz zeigen für Logik erster Stufe. Sie erinnern, wir haben Modellexistenz schon für die Aussagenlogik gezeigt. Das wird im Wesentlichen so gehen, dass wir im Prinzip genau den gleichen Tanz aufführen wieder, wie wir das für die Aussagenlogik getan haben. Und werden immer zwei zusätzliche Fälle haben für die Quantoren. Und dann möchte ich gerne noch den Kalkül des natürlichen Schließens erweitern für die Logik erster Stufe. Okay, ja, fangen wir mit den Kalkülen an. Sie erinnern sich, wir hatten einen Kalkül des natürlichen Schließens für die Aussagenlogik, das waren immer ein Kalkül, in dem es Regeln gab, immer jeweils eine Einführungsregel und eine Eliminationsregel für jeden Junktor. Ja, wir hatten eine Regel für und, wo man hatte, dass man, wenn man A beweisen kann und B beweisen kann, dann kann man auch A und B erweisen. Beweisen. Ja? Wenn man A und B beweisen kann, kann man auch A beweisen, beziehungsweise B beweisen. Allerlei Regeln von dieser Bauart. Und deswegen sollte es uns nicht erstaunen, dass wir jetzt wieder Regeln kriegen, zwei Stück pro Quantor. Ja, eigentlich brauchen wir ja nur einen Quantor und damit kommen wir auch tatsächlich aus, wenn wir uns erinnern, dass wir den Existenzquantor durch nicht für alle nicht definieren können. Aber, und das ist ja im Geiste des Natural Deduction Kalküls, führen wir auch explizite Regeln für den Existenzquantor ein. Ja, wir haben also vier Regeln. Das erste ist, wenn wir A beweisen können, und A hat eine, typischerweise eine Variable, eine freie Variable, da drin, dann können wir für alle xa beweisen. Wenn Sie sich erinnern, wie Sie Beweise machen, dann ist das tatsächlich so, dass man irgendwie anfängt und sagt, ja, nehmen wir mal irgendwie ein Objekt n, ja, das ist eine beliebig, aber fix gewählte natürliche Zahl, bladibladibladibla und so weiter, irgendwas, ja, und am Ende kommen wir irgendwie raus und dann sagen wir, naja, weil n beliebig war, können wir für jedes n das machen. Das, was dieses kleine Sternchen bedeutet hier an der Regel, und wenn man sich genau überlegt, was da passiert ist, was wir brauchen, und das spiegelt sich in diesem mathematischen Satz, in der Phrase wieder, die wir in Mathematik haben, n war beliebig. Ja. Das heißt gerade, wir haben keinerlei Annahmen an n gemacht. Wir haben nicht gesagt, das ist gerade oder so etwas, denn sonst wüssten wir ja nur, dass es gerade für gerade Zahlen geht. Und da müssen wir aufpassen. Es darf also, Sie erinnern sich, im natürlichen Schließen hatte man irgendwie ein paar Hypothesen, lokale Hypothesen gemacht. Und wenn die kein n erwägen, dann kann ich generalisieren. Andersrum, wenn ich für alle x a weiß, kann ich irgendeinen Term b nehmen, für x einsetzen und habe das dann auch bewiesen. Und Sie sehen schon hier, hier kommt Substitution rein. Und wenn Sie Vollständigkeit, wenn Sie Korrektheit hier beweisen wollen, dann müssen Sie sagen, müssen Sie beweisen, wenn für alle xa allgemeingültig ist, dann muss auch b für xa allgemeingültig sein. Das heißt, wir müssen irgendwie vom Wert für alle xa auf den Wert von b für xa kommen. Und das ist genau, was uns da das Substitutionswertlemma erleichtern wird. Das ist also eine ganz natürliche Eigenschaft, die wir hier uns angeguckt haben. Alquantor-Regeln, relativ straightforward, hat jeder gesehen. Gucken Sie sich mal diese Regel hier an. Wir haben ja das Spielchen bei der Aussagenlogik auch gespielt. Haben Sie diese Regel schon mal gesehen oder schon mal verwendet oder so etwas? Und ich würde gerne mal abfragen, ob jemand von Ihnen diese Regel schon gesehen hat. Das heißt, die Antwort, die ich erwarte von Ihnen, ist sowas, ein kleines Stückchen von einem Beweis. Gucken wir es uns mal an. Ja? Wir haben einerseits bewiesen oder wissen, es gibt ein x, sodass a gilt. Ja, es gibt ein n, das eine Primzahl ist. Wir wollen beweisen, dass c gilt. Das heißt, wir müssen c beweisen, und dürfen daraus damit eine zusätzliche Annahme nehmen. Und die Annahme ist, dass a gilt, wobei x durch c ersetzt wird. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Ja? Nee. Also es wird meistens irgendwie in Widerspruchsbeweisen benutzt. Also zum Beispiel, wenn Sie zeigen wollen, dass es eine größte Primzahl gibt. Ja? Dann müssen Sie ja zeigen, dass daraus irgendein Widerspruch C folgt. Und was Sie dann machen ist, nehmen wir mal an, bitte.
Das ist keine größte Primzahl.
Wenn Sie zeigen wollen, dass es keine größte Primzahl gibt, dann nehmen Sie an, es gibt eine und dann wollen Sie einen Widerspruch C daraus finden. Ja? Und typischerweise, was Sie dann machen, wenn Sie sagen, naja, nehmen wir doch mal an, es gibt eine größte Primzahl, das ist der Teil hier, nennen wir sie doch mal P. Okay? Das ist genau das hier. Ja? Dieses hier erlaubt es, wenn wir wissen, es gibt ein x mit irgendeiner irgendwie einer Eigenschaft, dann können wir dem einen Namen geben. Ja? C ist dasjenige oder eine solches das diese Eigenschaft A hat. Das ist genau, was diese Regel uns erlaubt. Und natürlich die Elimination, die Einführungsregel für es gibt, ist, wenn ich irgendwie für irgendein Beispiel B gezeigt habe, dass A gilt, dann kann ich sagen, es gibt nichts A. Gut. Ich möchte Ihnen ein Beispiel vorführen. Im Wesentlichen dieses hier, was wir nicht genau angucken werden. Aber im Wesentlichen ist das, wenn man sich mal überlegt, dass man sowas macht, wie zu zeigen, dass 2 irrational ist. Ja, 2 irrational, ein kleiner netter Beweis, ja, was man macht. Wir nehmen an, dass 2 rational wäre. Naja, wenn es rational ist, dann gibt es 2 Zahlen P und Q, so dass Wurzel 2 gerade P durch Q ist. Ja, und dann wissen wir auch, dass 2 mal, ach Mist, habe ich die Variablen geändert. Ja, also wenn wir auf beiden Seiten quadrieren und einmal rüber multiplizieren, dann haben wir 2s² gleich r². Also wissen wir, 2 mal s² hat eine ungerade Zahl von Primfaktoren und r² hat natürlich eine gerade Anzahl von Primfaktoren und dann haben wir natürlich haben wir einen Widerspruch. Okay? Und jetzt kann man tatsächlich hier das aufschreiben oder formalisieren im Kalkül des natürlichen Schließen. Und ich möchte jetzt hier nicht durchgehen. Ja, wir haben ein paar Lemmata, die wir über die natürlichen Zahlen wissen. Wir haben die Irrationalität definiert, also es gibt kein P und Q und so weiter. Und dann brauchen wir nur noch diese Regeln anzuwenden und am Ende kriegen wir Irrationalität von Wurzel aus 2. Das ist das, was man mit einem Kalkül mit einem Kalkül für die Logik erster Stufe machen kann. Ja, man kann Beweise, Schlüsse formalisieren. Ja, man kann sich Sachen über den Wumpus überlegen. Man kann sich Sachen über Planungsprobleme überlegen und so weiter. Man kann aber auch, und das ist letztlich die Messlatte, man kann sich Eigenschaften der Mathematik überlegen. Ja. Das hat den Vorteil, die Mathematik hat den Vorteil, dass man einigermaßen weiß, worüber man redet. Ja, wenn man über E-Commerce oder sowas redet, dann ist es immer nicht ganz klar, was sind denn eigentlich hier die Annahmen an die Welt. Ja, das wissen auch noch nicht mal die Wirtschaftswissenschaftler so genau, was eigentlich die vernünftige Annahmen an die Welt sind. Und in der Mathematik weiß man das relativ gut. Deswegen werden solche Kalküle typischerweise auf der Mathematik werden die ausprobiert. Warum ich dieses Beispiel hier einführe, ist, dass ich eine Notation für Natural Deduction einführen möchte. Ja. Sie erinnern sich, wir haben einen Kalkül, in dem man diese Annahmen hatte. Ja. Nee, hier nicht. Wo man Annahmen hat, zum Beispiel in der Es gibt Elimination. Und die muss man aufschreiben als Bäume. Das sind ja Formationsregeln für Beweisräume. Und das ist etwas, das ist sehr lästig. Ja, das kann man vor allen Dingen nicht sehr gut auf ein Computerterminal eintippen. Deswegen gibt es eine Variante, die hat damals auch Gensen eingeführt, den sogenannten Sequenzenkalkül, in dem wir einfach die im Moment gültigen Annahmen eines Baumes einfach vor diesen Nagel schreiben. Ja, das ist etwas, was wir die ganze Zeit schon gemacht haben. Nämlich, wenn man gesagt hat, okay, wir haben eine Menge von Hypothesen oder Annahmen, aus dem etwas folgt. Was wir hier machen, ist, dass wir einfach die in eine Zeile schreiben und dann die Regeln so umschreiben, dass sie die lokalen Annahmen in Betracht ziehen. Hier habe ich jetzt mal alle aussagenlogischen Regeln aufgeschrieben, ja. Sowas zum Beispiel, wenn ich aus einer Menge Gamma von Annahmen A herleiten kann, dann kann ich aus der gleichen Menge von Annahmen A oder B herleiten. Ich habe eigentlich nur mit Gamma-Nagel das Ganze dekoriert. Das ist fast überall uninteressant, außer bei der Implikationseinführung, ja, wo man sagt, wenn ich unter der zusätzlichen Annahme B ableiten kann, dann kann ich ohne diese Annahme A impliziert B ableiten. Das ist einfach nur eine Notationsvariante dieser ganzen Geschichte. Und hier haben wir den Modus Ponens. Wenn ich aus Gamma A impliziert B ableiten kann, dann kann, und wenn ich aus den gleichen Annahmen A ableiten kann, kann ich auch B ableiten. Und hier sind nochmal die Regeln von heute. Ja, wenn ich aus Gamma ableiten kann, dass es gibt ein XA gibt und Gamma und C für XA C ableiten kann, dann kann ich C ableiten. Aus Gamma allein. Und wenn man dann jetzt noch, wenn man jetzt das Ganze noch irgendwie dann hübsch aufschreiben will, dann kann man einfach das Ganze so aufschreiben, dass man hier die Sequenzen hat. Hier hat man die rechte Seite der Sequenzen, die Formel. Dann schreibt man hier links die Hypothesen, aus denen sie folgen, an. Und wenn man eine lokale Hypothese hat, dann folgt die sozusagen aus sich selber mit der Regel. Und dann kann man diesen Baum, kann man einfach linear aufschreiben. Okay? Und man fängt an mit Zeugs, was von nix abhängt. Dann geht es eine Weile lang irgendwie über lokale Annahmen. Und die werden nach und nach wieder beseitigt, bis man am Ende etwas bekommt, nämlich das Wurzel 2. Irrational ist, was wieder von keiner Annahme abhängt. Okay? Das ist, was dieser Natural Deduction Kalkül tatsächlich macht. Der erlaubt es uns, zwischenzeitlich lokale Annahmen zu machen und zu verwalten und dann am Ende sie wieder loszuwerden. Und auf der rechten Seite hat man dann hier die Begründung. Ja? Zeile 3 oder Zeile 24 folgt aus der Nicht-Elimination von 23. Und da, wo immer wo wir ein kleines Sternchen hatten in unseren Regeln, verweisen wir jetzt darauf, welche der Hypothesen wir gerade losgeworden sind. Ja, und wenn Sie sich das hier angucken, hier sind wir in Zeile 23, hatten wir eine Hypothese 6 und die sind wir hier drin losgeworden. In dem Kalkül, den wir bisher hatten, können wir das nicht machen, weil wir eine weitere logische Konstante haben, nämlich die Gleichheit. Und was wir machen können und das, was wir sehr häufig machen, ist, dass wir nämlich Logik mit Gleichheit betrachten. Ja? Das ist nichts anderes, als dass wir zur Logik erster Stufe ein neues Prädikat hinzufügen, das Gleichheitsprädikat. A gleich B. Ja? Sollte Sie alle nicht schocken. Und dieses Prädikat ist ein Prädikat, was eine fixe Semantik hat. Wir fügen ein Prädikat hinzu, geben dem eine Semantik. Und die Semantik des Gleichheitsprädikates ist, dass es einfach die Diagonalitätsrelation ist. Ja? A und B sind gleich, genau dann, wenn A und B dasselbe Individuen sind. Individuum sind. Ja? Wenn wir zusätzliche logische Konstanten haben, müssen wir auch neue Kalkülregeln haben. Und in diesem Fall reichen uns zwei aus. Das eine ist die Gleichheitseinführung. A ist gleich A, was auch immer A ist. Und die Eliminationsregel, wenn ich weiß, dass A und B gleich sind, dann kann ich jedes Vorkommen von A in einer Formel C durch B ersetzen. Okay? Was Sie hier haben, ist keine Substitution, sondern eine Ersetzung an einer Stelle P. Ja? Substitution ersetzt alle Variablen durch, wo auch immer sie vorkommen, während hier wir nur an ein Vorkommen ersetzen. Und wenn wir alle Vorkommen ersetzen wollten, müssten wir diese Regel mehrfach ausführen. Jetzt mit diesen Gleichheitsregeln und dem Gleichheitsprädikat, da kann man jetzt schon relativ viel machen. Und fast immer, wenn Ihnen irgendjemand sagt, ach, das machen wir mal in Logik erster Stufe, dann meinen Sie eigentlich in Logik erster Stufe mit Gleichheit. Okay. Und Sie sehen, dass wir hier solche Dinge machen wie Gleichheitselimination, 5 und 4. Ja, wir haben hier 5, ist eine Gleichheit. Wir wissen, dass dieses hier gleich dem ist. Und dann in 4 ersetzen wir die linke Seite durch die rechte Seite. Da werden diese neuen Regeln angewandt. Gut. Was wir jetzt gesehen haben, ist ein Kalkül des natürlichen Schließens, und der ist dafür gebaut, das zu tun, was Sie typischerweise, wenn Sie irgendwo Mathematik-Grundvorlesungen gehört haben, mit Beweisen oder Informatik, Beweise führen wollten in Informatik, Vorlesungen oder Übungen, dann haben Sie im Wesentlichen so argumentiert. Keiner hat Ihnen je gesagt, wie es geht. Im Gegenteil, man hat sie behandelt wie kleine Kinder. Ja, man hat ihnen sozusagen was vorgemacht und immer wenn dann sollten sie das nachmachen und immer wenn sie es falsch gemacht haben, dann hat man so gemacht. Nee, Punktabzug, so kann man das nicht machen. Und nach einer Weile haben sie alle beweisen gelernt. Ja? Wir machen das hier anders. Wir zeigen ihnen tatsächlich, was sie machen dürfen. Ja? Das da nämlich. Plus das da. Plus das da. Und das ist alles, was Sie brauchen. Und wenn Sie sich irgendwann mal die Übungsaufgaben angucken und sich so rund, wie viele Regeln sind das? Das sind vielleicht 12, plus 4 sind 16, andersrum. 12 plus 4 plus 16, plus 2 Regeln war das, also 18, Farben nehmen, dann können Sie jeden Satz, den Sie machen, können Sie in irgendeiner Farbe anstreichen und werden sehen, dass hinterher alles bunt ist. Das heißt, Sie haben nichts gemacht in Ihren Beweisen, was man nicht durch irgendwie so eine Regel begründen kann. Eine Sache, die man auch sieht, ist, dass wenn man einen Beweis formal führt, also in einer Logik, dann wird er länger. Ja, wir haben hier 25 Zeilen und wir haben hier 5 Zeilen. Also es ist gar nicht so untypisch, dass man so einen Faktor von 5 hat denen diese Beweise länger werden. Ein Faktor 5 ist ein vernünftiger Wert. Das gilt auch für größere Beweise. Ich habe ja nur hier einen sehr, sehr kleinen Beweis genommen. Dass man ungefähr einen Faktor 5 hat, um diese Beweise zu machen. Solche Beweise hier werden gerade auch in Kalkülen des natürlichen Schließens, werden benutzt, um interaktiv formale Beweise zu bauen. Ja, das macht man in der Programmverifikation, auch auf industriellem Maßstab. Also das ist solche Dinger mit vielen Tausenden von Zeilen werden benutzt, um Korrektheit von Programmen zu definieren, also zu zeigen. Sowas wie Bankprotokolle werden verifiziert heutzutage. Alle Intel-Chips, der Microcode wird verifiziert. Medizingeräte werden zum Teil verifiziert. Man möchte nämlich, also Firmen wie Siemens zum Beispiel, wollen nämlich auf gar keinen Fall, dass wenn sie irgendjemanden in irgendeine Röntgenröhre schieben, dass sie dann da drin gegrillt werden, weil sich irgendein Programmierer um einen Faktor 1000 vertan hat. Ja, das wäre schlecht fürs Geschäft. Und deswegen werden solche Beweise mit Maschinenunterstützung natürlich, ja, es gibt also Systeme, die Teile dieser Beweise automatisch machen können, werden dann verwendet, um die Korrektheit von Programmen oder von Chips oder von anderen Dingen nachzuweisen. Ja, das sind typischerweise Dinge, wo Personen dann Monate bis Jahre lang dran arbeiten, an solchen großen Beweisen. Und wo am Ende die Maschine dieses Ding hier nämlich checken kann. Wie macht sie das? Nun, wir brauchen immer nur zu gucken, ob jede Zeile einer dieser Regeln entspricht. Ja, und wenn wir die Regel, was weiß ich, Nicht-Elimination sehen, dann müssen wir nur nachgucken, ob wir, da ist auch ein Fehler, da muss ein Gamma-Nagel-Filter. Das ist aber, ja, ob die obere Zeile, auf die wir uns beziehen, die Form hat Gamma, Nagel, nicht, nicht A, und die untere Zeile, die Form hat Gamma, Nagel, A, und wenn wir uns das jetzt hier angucken, wir haben eine nicht, ja, dann haben wir nix, Nagel, nicht, nicht, irrational von Wurzel 2, und hier haben wir irrational von Wurzel 2, also das heißt, wir haben diese Zeile hier schon gecheckt. Und wenn wir das für alle machen, muss der Beweis korrekt sein. Ja, wir checken hierbei, ob es sich um einen Beweis in diesem Kalkül handelt. Und wenn wir außerdem auch wissen, dass der Kalkül vollständig und korrekt ist, dann wissen wir, dass es der Semantik entspricht. Ja, dann wissen wir, dass irrational von Wurzel 2 allgemeingültig. Sie können sich vorstellen, dass es eine ganze Weile dauert, bis man so einen Beweis aufgeschrieben hat. Das ist sehr, sehr lästig. Und deswegen würde man gerne automatisieren. Und das ist unser nächstes Thema. Nämlich, unser übernächstes Thema. Unser nächstes Thema ist natürlich abstrakte Konsistenz und Modellexistenz, damit wir auch Vollständigkeit und Korrektheit beweisen können. Unser übernächstes Thema ist dann, Kalküle zu bauen, die solche Beweise automatisch finden können. Oder Teile von solchen Beweisen. Ja, wir haben hier einen Blow-up-Faktor, der wird genannt der de Brown-Faktor, von 5. Wenn wir ein bisschen Automatisierung da reinkriegen, am besten, wenn ein automatischer Beweiser diesen Beweis tatsächlich ganz alleine rauskriegt, dann wird man, dann kann man wiederum irgendwo in Bereiche kommen, wo sich Programmverifikation lohnt. Okay, aber erst weiter Theorie. Ja? Wir wollen Modellexistenz beweisen, damit wir hinterher Vollständigkeitsbeweise machen. Ja, und ich erinnere nochmal daran, wie diese Modellexistenz funktioniert. Ja, wir haben erstmal haben wir abstrakte Konsistenz definiert. Wir werden das machen wie bisher, nur neue Fälle für den Allquantor. Dann haben wir Hintikermengen definiert und haben uns dann gezeigt, dass Hintikermengen erfüllbar sind. Und das war im Prinzip auch schon alles, was wir brauchten. Ja, wir haben dieses, wenn wir haben, und nein, stimmt gar nicht. Wir brauchen noch diesen Satz, dass wir abstrakt konsistente Mengen zu Hintikermengen automatisch erweitern können. Und wenn man das hat, dann weiß man, dass abstrakte konsistente Mengen erfüllbar sind. Und aus dieser Erfüllbarkeit können wir dann Vollständigkeit definieren, zeigen, indem wir relativ einfache syntaktische Eigenschaften von Kalkülen zeigen. Sie haben das in der Übungsaufgabe gemacht, deswegen sollten Sie einige Sachen hier wiedererkennen. Ja, wir haben Konsistenz uns angeguckt, wir haben abgeschlossen unter Teilmengen uns angeguckt, dass es bleibt alles wie es ist. Wir haben nur, wir sagen, eine abstrakte Konsistenzklasse erster Ordnung hat die gleichen 4 Nabla-Eigenschaften, die wir aus der Aussagenlogik kennen, für nicht und für und. Und wir haben 2 neue abstrakte Konsistenzeigenschaften für die Quantoren. Ja, die sind von der Bauart ganz ähnlich wie die, die wir vorher hatten. Ja, wir haben einmal, wenn wir für alle XA in Phi haben, dann können wir Phi erweitern um B für XA. Ja, und zwar reicht das uns für jeden geschlossenen Term, ja, für jeden Grundterm. Und wenn wir nicht für alle XA, und bitte, hier möchte ich Sie bitten, das zu lesen als, es gibt ein X nicht A. Sie erinnern sich den Trick mit nicht für alle nicht. Ja. Also wenn wir im Wesentlichen haben, es gibt ein X nicht A, dann können wir erweitern um C für X nicht A. Ja. Wir sagen, Phi ist konsistent zusammen mit, es gibt ein X nicht A, dann kann ich einen Zeugenterm C angeben, für den nicht A gilt. Das ist die Idee hinter dieser Regel. Wir haben also 2 neue Regeln. Die sehen genauso aus im Prinzip wie die da oben, also wie die drei da drüber. Und deswegen ist es vielleicht auch kein großer Schock, dass unsere Kompaktifizierungsargumente genauso durchlaufen. Sie erinnern sich in diesem Kompaktifizierungssatz, da mussten wir für diese erste Nabla-Regel, Nabla C hier, mussten wir arbeiten. Und alle anderen 3, die danach kamen, gingen nach demselben Schema F. Und so ist das auch hier. Ja? Für die erste müssen wir arbeiten, aber die ist rein Aussagenlogik, ja? Closed Term heißt ein Term ohne Variable. Ja? Close heißt immer ohne freie Variablen. Und für Terme sind freie und gebundene Variablen das Gleiche, weil wir ja auf der Ebene keine, weil wir keine Quantoren haben auf der Termebene. Okay, wir müssen also, wir müssen nichts darüber wissen im Kalkül, wenn B irgendwie ein Y oder sowas enthält, sondern das ist dann sowas von der Bauart F von A oder so etwas. Und Sie erinnern sich auch, je schwächer die hier formuliert sind, so weniger Arbeit haben wir im Vollständigkeitssatz. Deswegen sind wir daran interessiert zu sagen, wenn es für geschlossene Terme reicht, dann ist das genug. Ja, deswegen wollen wir möglichst viele Beschränkungen hier draufpacken, weil uns das im Vollständigkeitsbeweis Arbeit spart. Okay. Ja? Kompaktifizierung segelt so durch, weil die zwei neuen hier von der Bauart vollständig identisch zu den anderen sind. Ja, Sie erinnern sich, man machte da diesen Schritt einmal rüber in den endlichen Bereich, dann nehmen wir den endlichen Krempel, können mit den normalen Eigenschaften rübergehen und gehen dann wieder durch eine Vereinigung in den unendlichen Bereich. Kompaktifizierung. Ja. Gut. Das nächste sind Hintikermengen. Hintikermengen erster Stufe funktionieren genau wie Hintikermengen nullter Stufe in der Aussagenlogik, außer dass wir zwei neue Bedingungen haben. Ja? Wenn für alle xa in h ist, dann ist b für xa in h für jeden Term. Also genau analog zu den alten Regeln. Da haben wir auch wieder den geschlossenen Term. Und wenn wir nicht für alle xa in h haben, dann kann ich nicht b für xa, weiß ich, dass das in h ist, für irgendeinen geschlossenen Term. Also für einen geschlossenen Term. Wiederum sind die vollkommen analog zu den dreien davor, sind sozusagen das genaue Gegenstück, was da passgenau reinpasst. Okay? Und der Beweis geht wieder ganz genau. Sie erinnern sich, der Beweis des Hintikerlemmas war, dass man arbeiten musste für Nabla C oder HC. Und die anderen liefen vollkommen identisch. Das ist hier wieder ganz genau. Wir müssen nichts Neues machen praktisch. Die Stelle, wo wir was Neues machen müssen, ist im Erweiterungssatz. Sie erinnern sich, wir hatten da diesen Aschenputtel-Prozess, wir hatten eine Aufzählung aller Sätze der Logik. Das machen wir hier genauso. Wir haben A1 bis AN. Und dann haben wir immer dieses Spiel gemacht von wegen die Guten ins Töpfchen, ja. Wenn ich HN erweitern kann um AN und bleibe in meiner abstrakten Konsistenzklasse, dann nehme ich es dazu. Wenn ich rausfallen würde, nehme ich es nicht dazu, die schlechten ins Köpfchen. Und das Einzige, was wir haben, was wir tun müssen, ist, dass wir aufpassen müssen, dass wir genug Zeugenkonstanten haben. Das wird sich herausstellen. Ja, das brauchen wir hinterher für die Hintiker-Eigenschaften. Das heißt, wenn wir haben, dass an von der Form ist für alle x e, dann nehme ich an hinzu, aber außerdem nehme ich ein c für x b dazu, einen Zeugen, dass das so ist. Also was wir machen, ist, dass wir eine Hintiker-Menge erzeugen, die ausreichend viele Zeugen hat. Für jede existenzielle Aussage, die dahergelaufen kommt und konsistent ist. Hier brauchen wir das erste Mal unsere Skolem-Konstanten. Ja? Was wir nämlich hier machen, ist, dass wir immer neue Zeugenterme haben. Sie erinnern sich an die Regel im Natural Deduction Kalkül. Wir geben Dingen Namen, von denen wir wissen, dass sie existieren. Und da muss man ausreichend viele Namen haben. Und das waren die Skolem-Konstanten, die wir uns direkt zu Anfang in ausreichender Zahl gegeben haben. Wenn man hier diesen Aschenbrödel-Prozess so macht, und das einzige ist wirklich dieser Fall für nicht für alle, dann kann man genauso weitermachen und kriegt eine maximale abstrakt konsistente Menge, und dann haben wir unsere Hintikermenge. Okay, eine relativ kleine Änderung im Beweis. Wir definieren Valuationen vollständig analog, nämlich wir tun das Richtige. Eine Valuationsabbildung ist eine Abbildung, die die Junktoren und Quantoren in diesem Fall richtig behandelt. Ja. Nü von nicht a ist wahr, genau dann, wenn nü von a falsch ist. Und nü von für alle x a ist wahr, genau dann, wenn alle Instanzen mit geschlossenen Termen auch den Wert haben, wahr haben. Ja? Die offensichtliche Verallgemeinerung. Und ein Beispiel für eine Valuation ist die Werteabbildung. Ganz genau wie vorher. Nur erweitert um den neuen Fall. Und jetzt kommt der einzige Punkt, wo wir arbeiten müssen. Wo wir was Neues machen müssen. In dieser abstrakten, in der Modellexistenz. Nämlich genau da, wo wir sagen, wenn wir eine Valuation haben, dann können wir ein Modell bauen. Sie erinnern sich, und leider habe ich jetzt hier keine Tafel, in der Aussagenlogik haben wir genau ein Modell. Das Universum ist wahr-falsch und die Interpretationen sind diejenigen, die sie schon können. Das heißt, wir haben uns überhaupt keinen Kopf machen müssen darum, wie wir das Modell konstruieren. In der Logik erster Stufe haben wir ein Problem. Da müssen wir nämlich ein Universum wählen. Und für jede Funktion, für jede Relation müssen wir irgendwie Interpretationen finden. Okay, das heißt, hier müssen wir arbeiten. Wir müssen irgendwie an ein Modell kommen, an ein Universum und an Interpretationen. Und dafür gibt es Gott sei Dank einen klassischen Trick. Und wenn Sie den Trick noch nicht kennen oder nur halb verstanden haben, dann wird sie das Gefühl beschleichen, dass das alles Betrug ist. Denn was wir machen werden, ist, dass wir einfach das Universum nehmen als die Menge aller Grundterme, aller geschlossenen Terme, also aller Terme, die keine Variablen haben. Wenn Sie sich an die Definition erinnern von Universen, dann haben wir einfach gesagt, das Universum ist eine Menge, die Menge der Individuen, und sie muss nicht leer sein. Okay? Das ist leicht zu machen. Insbesondere die Menge der Grundterme ist nicht leer. Naja, was wir haben müssen, ist mindestens eine Konstante. Wenn wir die nicht haben, ist diese Menge nicht leer. Aber wir haben ihm ja Gott sei Dank die Skolem-Konstanten gegeben, deswegen ist es also doch nicht leer. Okay? Das heißt, wir haben jetzt hier eine nicht leere Menge und wir müssen jetzt anfangen, für ein Modell Interpretationen zu bauen. Und jetzt fängt der richtige Trick an, der so ein bisschen nach Betrug klingt. Ja, wir haben das Universum, die Menge der Grundterme, Und jetzt können wir jede Funktion definieren als diejenige Funktion, die eine Menge von ein Argumenttupel a1 bis ak abbildet auf f angewandt auf a1 bis ak. Ist das eine Funktion? Klar. Wenn nämlich die Argumente verschieden sind, ist dieser Grundterm f angewandt auf a1 bis ak verschieden. Ja? Das heißt, wir haben genau eine Funktion, die genau jedem Argumenttupel genau ein Grundterm zuordnet. Okay? So können wir Funktionen interpretieren. Und um Prädikate zu interpretieren, machen wir im Prinzip den gleichen Trick, außer dass wir da nochmal in Nü gucken. Ja? Wenn wir nämlich auf ein Prädikat, auf eine Menge von Grundtermen, also einen Argumentvektor von Grundtermen anwenden, dann kriegen wir eine atomare Formel, eine atomare Aussage. Und die kann ja als Argument für Nü verwendet werden. Das heißt, wir können dann gucken, was sagt denn Nü? Soll das wahr sein oder nicht? Und wenn Nü sagt, das ist wahr, dann werde ich diesen Tupel A1 bis AK, Grundterme, in die Relation setzen, also in die Menge setzen, die gerade die Interpretation von P angibt. Okay? Da ist der Trick. Wir verschaffen uns einfach ein Modell, zu dem wir die ganzen Bausteine da haben. Nämlich, wenn wir die Signatur kennen, kennen wir dieses Universum. Wir nennen das das Herbrand-Universum. Und jetzt haben wir eine ganz schöne Eigenschaft, nämlich, dass wenn wir dieses Modell haben, fallen Variablenbelegungen. Variablenbelegungen sind nämlich Abbildungen von Variablen in das Modell und Substitutionen, das sind Abbildungen von Variablen in Terme, fallen zusammen. Und was noch schöner ist, dass die Wertberechnung wird genau Substitutionsanwendung. Also wir haben I Phi von A ist gerade Phi von A. I Phi ist Wertberechnung in der Semantik und Phi von A ist A, ist gerade Substitutionsanwendung. Und das können wir uns per Induktion ganz leicht überlegen, ist also überhaupt kein Problem. Kriegen Sie selber hin, brauchen wir jetzt nicht beliebig lange drüber zu reden. Ja. Und der einzige Fall, der interessant ist, ist natürlich immer wieder der Quantorfall. Wenn nämlich A von der Form für alle x b ist, dann ist I Phi von A gleich wahr. Genau dann, wenn I Phi von B, ja, gerade was definiert, I Psi von B, was gerade I Psi von B ist, wenn das wahr ist, für alle C, so dass Psi eine Erweiterung von Phi ist mit C für X. Hier, und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, wenn Sie sich diesen Beweis angucken, dass Sie immer sich überlegen, diese Grundterme sind nämlich gerade die Elemente des Universums. Ja, das ist hier C als Element der Universums. Als Universumselement. Und wenn man sich das, wenn man sich diese Sachen anguckt, dann sieht man, dass wir das hinkriegen. Ja. Dann haben wir I Phi von A ist gerade Nü von Phi von A für alle A. Und dann haben wir ein Modell, ja, das alle Elemente in Phi wahr macht. Auf gut Deutsch, Phi ist erfüllbar. Okay. Was haben wir hier gemacht? Nochmal. Der Modellexistenzsatz sagt ja gerade, abstrakt konsistente Mengen sind erfüllbar. Abstrakt konsistente Mengen. Und der Beweis ist, abstrakt konsistente Mengen können erweitert werden zu Hintikermengen. Hintikermengen geben uns eine Valuation. Und wenn wir eine Valuation haben, können wir mit diesem Lemma 4.17 uns ein Modell basteln. Und das Schöne ist, wir sind komplett frei, wenn wir, was für ein Modell wir uns basteln. Deswegen können wir uns einfach eins nehmen, wo wir das Universum und die Interpretationen selber bestimmen. Und dieses hat die gute Eigenschaft, dass gerade wir die Substitutionen und die Valuation zusammen verwursteln können, sodass alles klappt. Nämlich, dass dieses Modell genau die Mengen in der Hintikermenge wahr macht. Ja. Und das gibt uns den Modellexistenzsatz. Gut. Jetzt nutzen wir diesen Modellexistenzsatz, um Vollständigkeit für den Kalkül des natürlichen Schließens auf der ersten Stufe zu beweisen. Ja, wir machen es genau wie beim letzten Mal. Wir gucken uns diese Menge Gamma hier an, nämlich aller Formeln, aller Satzmengen. Ja, wir brauchen nur die abgeschlossenen, aller Satzmengen, die in dem Kalkül des natürlichen Schließens nicht widerlegbar sind. Ja, ganz genau, wie für die Aussagenlogik. Und der Beweis geht genau wie in der ersten Stufe. Ja. Wir gucken uns Konsistenz an. Das ist sehr einfach. Und dann gucken wir uns die anderen Nablas an. Nabla nicht bis Nabla. Oder haben wir uns das letzte Mal angeguckt. Und Nabla für alle. Vielleicht erinnern wir uns daran. Wo ist es? Nabla für alle, das sagte ja, wenn für alle xa aus phi ist, dann ist jede Instanz mit einem geschlossenen Term von a, kann ich erweitern. Sie erinnern sich, diese Beweise waren immer, dass man eine Regel an den Beweis, den man durch das Kontrapositive da bekommen hat, davor schaltet. Und wenn Sie sich dieses hier angucken, dann sehen Sie, wir haben genau die Regel, die man dafür braucht. Wo ist sie? Hier ist sie. Ja? Das ist ein für alle Elimination. Wir haben ein für alle XA und können das in Bezug setzen zu einem B für XA. Das ist genau das, was wir im Vollständigkeitssatz brauchen. Und für die Nabla es gibt, geht es genauso mit der es gibt Eliminationsregel. Das heißt, wir haben uns gerade nach diesem Rezept können wir genau sehen, können wir den Vollständigkeitsbeweis für den Kalkül des natürlichen Schließens auf der ersten Stufe ganz genauso machen, wie wir das für die Aussagenlogik gemacht haben. Das einzige wirkliche neue Idee in dieser ganzen Vollständigkeitsgeschichte. Nein, zwei Ideen. Das eine ist, dass man in diesem Erweiterungssatz sich genug Zeugen verschafft. Und das zweite ist, dass man Erbraummodelle in der Modellexistenz sich anguckt. Damit kann man jetzt Kalküle als vollständig beweisen. Die Korrektheitsbeweise macht man von Hand und zu Fuß. Aber da ist es ja auch so, wir haben vier neue Regeln. Das heißt, wir müssen nur vier neue Dinge überprüfen. Und wenn Sie sich das angucken, na, wo sind wir denn? Ja. Dies hier ist einfach. Das ist nichts anderes, wenn Sie sich überlegen. Das heißt, wir müssen da nur die Definition der Semantik von freien Variablen annehmen. Und dieses hier geht mit dem Substitutionswertlemma. Für Existenz ist es andersrum. Dies hier geht direkt mit Substitutionswertlemma. Und das da ist tatsächlich einfach Definitionsanwendung. Versuchen Sie es mal selber. Gut. Ja. Und jetzt gibt es, im Prinzip können wir verschiedene Aussagen über Syntax und Semantik der Logik erster Stufe direkt beweisen. Also es gibt einmal es gibt im Wesentlichen, dies hier ist die Vorstufe zu, das ist Modellexistenz für Natural Deduction Konsistenz, also das wird als Henkins Theorem bezeichnet, wenn wir eine ND1 konsistente Menge von Sätzen haben, Sätze als geschlossene Aussagen, dann haben wir ein Modell, also ein Modellexistenzsatz. Ja. Wir haben den Satz von Löwenheim und Skolem, der uns sagt, wenn wir einen erfüllbaren, wenn wir eine erfüllbare Menge von Sätzen der Logik erster Stufe haben, dann haben sie auch ein abzählbares Modell. Ja, das heißt, wir haben Dinge, die im Wesentlichen kleine Modelle haben. Da interessiert man sich in der Mathematik dafür, ja, welche Dinge sind abzählbar. Der Trick hier ist einfach, dass wir sagen, naja, die Menge aller, das haben wir am Anfang uns direkt angeguckt, die Menge aller, die Familie aller konsistenten oder erfüllbaren Satzmengen, das ist eine abstrakte Konsistenzklasse. Und wenn man sich dann jetzt anguckt, dieses Modell, was wir hier konstruiert haben, ja, wo ist es? Hier. Das, wenn man sich das genau anguckt, dann kriegt man ein abzählbares Modell. Wir haben nämlich syntaktisches Material genommen und haben das auf verschiedenste Arten und Weisen kombiniert, haben dadurch eine abzählbare Menge und das gibt uns direkt Löwenheim und Skolem. Wir haben das Vollständigkeitssatz für den Kalkül des natürlichen Schließens. Und wir haben ein extrem wichtiges Theorem, das sogenannte Kompaktheitstheorem. Das sagt uns Folgendes, wenn wir nämlich aus einer Menge Phi etwas schließen können, folgern können, folgern, dann kann ich es bereits aus einer endlichen Teilmenge von Hypothesen schließen. Und das kriegt man direkt über das Vollständigkeitstheorem, nämlich wenn man Phi folgert A hat, dann weiß man, wenn es einen vollständigen Kalkül gibt, zum Beispiel den Natural Deduction Kalkül, dann ist das gleichbedeutend mit aus Phi kann ich A im Kalkül ableiten oder wir haben einen Beweis. Und ein Beweis ist immer ein endliches Ding. Ja, das ist eine endliche Sequenz von Formeln, die auseinander ableitbar sind. Und ein endlicher Beweis kann immer nur endlich viele Voraussetzungen auch echt benutzen. Ja? Auf gut Deutsch, wir nehmen uns diese Folgerung, über den Vollständigkeitssatz wissen wir, es gibt einen Beweis, dann packen wir den Beweis an, schütteln mal ordentlich, so dass alles Zeugs, was nicht benutzt wird aus Phi, abfällt, und dann haben wir diese Menge Psi übrig, die endlich ist. Und das ist letztlich auch für die künstliche Intelligenz eine sehr wichtige Sache. Ja, stellen wir uns mal wieder die Agenten vor. Die haben irgendwie eine Repräsentation der Welt. Und dann wissen wir, selbst wenn die Welt selber nur unendlich axiomatisierbar wäre, brauchen wir immer nur endlich viele davon. Das ist nämlich genau das, was so ein Agent auch tatsächlich in seiner Wissensrepräsentation hat. Es kann immer noch so sein, dass der Agent sich falsche Dinge merkt oder irrelevante Dinge merkt. Aber wir brauchen nur endlich viele. Und das ist Kompaktheit. Es gibt Logiken, in denen Kompaktheit nicht gilt. Es gibt Logiken, die haben keine vollständigen Kalküle. Aber die Logik erste Stufe hat vollständige Kalküle und deswegen ist ein Grund, warum die so beliebt ist. Gut. Also, was haben wir bisher gesehen? Also der nächste Schritt wird sein, dass wir uns Kalküle für die Logik erster Stufe angucken. Wir haben also eine Sprache gebaut, eine formale Sprache, über die rekursive Definition. Wir haben eine Semantik angegeben, mit Interpretationen und Universum, die uns es erlaubt, Schlüsse zu ziehen über den Kalkül des natürlichen Schließens, die es uns erlaubt, Schlüsse zu ziehen. Was wir noch nicht gesehen haben, was unsere Agenten brauchen, ist, dass man dieses Schlussziehen auch automatisieren kann. Sie erinnern sich, in der Aussagenlogik war es so, dass wir nicht nur den Kalkül des natürlichen Schließens hatten, sondern auch Tableau und DPLL und Resolutionskalküle hatten, mit denen man effizient Schlüsse ziehen konnte. Natürliches Schließen ist ein Modell, wie Menschen schließen. Ist nicht sehr geeignet, um mit Maschinen automatisch Schlüsse zu ziehen. Das ist genau das, was wir jetzt machen wollen. Wir wollen uns Kalküle angucken. Zwei Kalküle, Resolution und Tableau. Nicht DPLL. Erweiterungen, die haben sich DPLL-Erweiterungen. DPLL kann man auf Logik erster Stufe erweitern, aber dann ist es nicht mehr gut. Also ganz normale Resolutionen und ganz normale Tableaus verhalten sich einfach experimentell wesentlich besser. Und deswegen möchte ich die angucken. Wie schon bei der Aussagenlogik möchte ich zuerst Tableaus machen. Und die macht man im Prinzip wieder wie bisher. Man nimmt das, was man schon kennt aus der Aussagenlogik. Hier ist ein kurzer kurze Erinnerung an das, was wir bereits in Tableaus hatten. Und man baut spezielle Fälle ein für die Quantoren. Ja, Sie erinnern sich, wir wollen zeigen, dass eine Formel allgemeingültig ist, zum Beispiel P und Q impliziert Q und P. Dann nehmen wir das Biest, dekorieren es mit einem Falsch. Ja, wir haben ein Testkalkül, analysieren das in einem baumförmigen Objekt. Das ist ein Tableau. Und am Ende können wir die Allgemeingültigkeit zeigen, wenn alle diese Äste des Tableaus geschlossen sind. Dabei muss man sich vor Augen halten, bei den Tableaus ist es immer so, dass jeder offene Ast einem Modell entspricht und jeder geschlossene Ast einfach sagt, wir können kein Modell finden. Die Idee ist hier, wenn wir es nicht schaffen, ein Modell zu finden, was die Formel, die wir zeigen wollen, falsch macht, dann ist das genau das, was wir wollen. Wenn wir es systematisch nicht schaffen, diese Formel falsch zu machen, dann muss sie halt unter allen variablen Belegungen wahr sein. Hier sind nochmal die Regeln. Wenn wir A und B true sehen, können wir A true und B true erweitern. Wenn wir A und B false sehen, dann können wir entweder mit A false oder B false erweitern. Und am Ende, wenn wir in einem Ast A true und A false in beliebiger Reihenfolge sehen, dann können wir den Ast schließen. Das war die Aussagenlogik. Jetzt ist die Frage, wie machen wir daraus einen Kalkül der ersten Stufe? Und das ist relativ einfach. Wir machen im Prinzip das Gleiche wie für Natural Deduction. Wenn wir für alle x a sehen, dann erlauben wir uns, mit beliebigen geschlossenen Formeln zu substituieren. Und wenn wir für alle x false sehen, und das muss man wieder lesen als es gibt ein x a false, dann geben wir dann einfach einen Namen, führen wir einen Zeugen c dafür ein. Stellt sich heraus, der so erweiterte Tableaukalkül ist ein vollständiger Kalkül, vollständiger und korrekter Kalkül für die Logik erster Stufe. Leider ist es kein guter Kalkül. Irgendjemand eine Vorstellung, warum? Wir erinnern uns an diese Tableaus, ne? Da ist eins. Wenn wir sehen, irgendwas impliziert irgendwas anderes, dann gucken wir in unserem Kalkül nach, was machen wir denn für eine Implikation und so weiter. Okay? In allen diesen Regeln wann immer wir eine syntaktische Form haben, wussten wir genau, was zu machen ist. Wir hatten nie eine Wahl. Ja? Ein und true und false, nicht true, nicht false. Und wenn Sie sich jetzt hier diese Regel angucken, dann haben Sie plötzlich eine Wahl. Wähle einen geschlossenen Term und instanziiere damit. Nun ist es so, dass es unendlich viele geschlossene Terme gibt. Das heißt, hier haben Sie nicht nur die Qual der Wahl, sondern eine fürchterliche Qual der Wahl. Und wann immer ein Kalkül sagt, wähle irgendetwas, dann heißt das natürlich für eine Implementation, wähle systematisch alle Möglichkeiten. Und spätestens da sollten Sie einen Schreck kriegen. Ja? Wann immer es heißt, probiere systematisch irgendetwas Unendliches durch, dann sollte der Informatiker in Ihrem Herzen sagen, mach ich nicht. Ja? Komm mit einem besseren Kalkül. Ich will nur endlich viel Arbeit haben. Die gesamte Informatik ist eigentlich, und auch gerade die Logik ist eigentlich, ja, die Disziplin, bis zu unendlich viel in endlicher Zeit zu schaffen. Ja? Und wenn unser Kalkül sagt, naja, jetzt machen wir unendlich viel Zeugs, dann ist das ein schlechter Kalkül. Und das ist etwas, was es relativ häufig gibt. Ja, das ist die natürliche Regel hier, wir sagen, unendlich verzweigend ist. Das heißt, man muss es systematisch alles durchgehen und da muss man halt systematisch unendlich viel tun. Und das ist fast nie eine gute Idee. Und die Frage ist, was man in solchen Situationen machen kann. Im Prinzip ist das eine Regel, die sagt mir, rate den richtigen Term C und wenn du den fertig geraten hast, dann nehmen wir den und dann klappt's schon. Computer können sehr schlecht raten. Die Regel hier ist unproblematisch. Da sagen haben wir auch zwar die Wahl für C, aber es stellt sich heraus, wenn wir uns das genauer angucken, dass es vollkommen egal ist, was wir nehmen. Wir müssen nur eins nehmen. Während hier müssen wir systematisch alle durchprobieren. Und wann immer man raten muss, gibt es auch wieder zwei Möglichkeiten. Und das ist sozusagen die Lösung, die wir hier anstreben werden. Wann immer man rät, oder wann immer man erfolgreich rät, zumindest als Computer, dann muss einem irgendwie Wissen zu Hilfe kommen. Und das Einzige, was man hier an dieser Stelle machen kann, um die unendliche Verzweigung zu umgehen, ist, dass man möglichst spät rät. Nämlich dann, wenn man schon Informationen hat. Und was man hier macht, ist, dass man neue Regeln sich gibt, die das Raten möglichst weit nach hinten verlagern. Und was wir hier machen, ist, dass wir uns daran erinnern, dass Variablen ja für beliebige Terme stehen. Und was wir einfach machen, wenn wir ein für alle xa sehen, ist, dass wir eine neue Variable schnappen. Wir haben unendlich viele von denen, also ist immer mindestens eine übrig. Und dann werden wir sagen, ja, ich weiß schon, wir müssen hier raten. Aber tun wir doch mal so, als ob wir es schon hätten. Der richtige Term ist y. Ja? Wir verschieben das Raten einfach nach hinten und hoffen, dass es irgendwie gut geht. Und natürlich funktioniert das nicht einfach so. Was wir machen, ist, dass wir so lange warten mit dem Raten, bis wir Informationen haben. Und was wir machen, ist, dass wir die alte Schnittregel, die sagt, wenn ich ein A hier sehe, das einerseits wahr und das andererseits mal falsch ist, dann kann ich den Ast schließen. Ich habe ja in A und B durch diese Regel immer noch Variablen stehen. Variablen, die eigentlich für Terme stehen, die ich noch später mal machen muss. Das heißt, wenn ich A und B durch eine Substitution, Substitutionen sind ja genau die Objekte, die meine geratenen, also meine Platzhalter Y hier, durch echte Terme ersetzen. Wenn ich A und B gleich machen kann durch eine Substitution, dann kann ich schließen. Okay. Ich hoffe, ich habe ein Beispiel. Ich habe ein Beispiel. Ja. Wenn ich zum Beispiel sowas von der Bauart habe, P von A oder P von B impliziert, es gibt ein XP von X, und das möchte ich gerne beweisen, dann kann ich hier, ich habe etwas von der Form A folgt B falsch, das heißt, das ist ein, dann kann ich A wahr und B falsch machen. Ja, also ich habe ein P von A oder P von B true und ein es gibt XP von X falsch. Das ist eine unserer aussagenlogischen Regeln. Ja. Dann erinnere ich mich daran, dass es gibt ein XP von X falsch. Ja, nichts anderes als nicht für alle X, nicht P von X falsch ist. Das heißt, ich kann die Negation eliminieren und kriege für alle X nicht P von X true. Ja. Dann kommt diese Regel hier zum Zuge. Ich erfinde eine neue Variable Y und schmeiße das X einfach weg, für alle X einfach weg, kriege nicht P von Y true. Das gibt mir ein P von Y falsch. Und jetzt packe ich da oben diese Regel an, P von A oder P von B. Und kriege dann zwei Äste, P von A true, P von B true. Und jetzt kann ich schließen, wenn ich es schaffe, P von A true gleich zu machen mit P von A falsch. Kann ich das gleich machen? Naja, sehr einfach. Und ich setze einfach für Y durch eine Substitution A ein, dann habe ich hier P von A falsch, P von B falsch und das ist ein Typo, das müsste ein Y hier sein. Okay? Gut. Was Sie hier gerne sehen sollen, ist Folgendes. Was Sie hier sehen sollen, ist, dass ich das Raten, dass A der richtige Term wäre, verschoben habe, indem ich erstmal Y gesagt habe und später, als ich nämlich mehr Informationen habe, nämlich dass ich zwischen diesen beiden Literalen hätte schließen können und dass ich da das Ganze zurückgeführt habe auf eine Situation, wo ich berechnen kann, wie mache ich denn P von Y und P von A gleich? Okay. Wenn ich jetzt also eine Möglichkeit habe, rauszukriegen für zwei beliebige Terme, kann ich die gleich machen mit einer Substitution, wenn ich dafür einen guten Algorithmus habe, dann kann ich dies Raten von universellen Instanzen verschieben. Und das ist der Trick an den Kalkülen für Logik erster Stufe. Das Verschieben von Wahlen bis in Situationen, wo ich Instanzen berechnen kann. Das ist die große Idee und die nennt man Unifikation. Es gibt Algorithmen, die für beliebige Terme mir ausrechnen in linearer Zeit, dass diese Dinger gleich sind, gleich machbar sind durch eine Substitution. Und das wird der Motor sein für Beweisen, Folgern in der Logik erster Stufe. Und dann gibt es noch ein klein bisschen, was man beachten muss, aber da kommen wir dann am Freitag drauf. Was ich also ankündigen möchte, ist, dass wir zwei Dinge tun. Wir werden uns angucken, wie man algorithmisch berechnet, ob man mittels einer Substitution zwei Terme gleich machen kann. Und dann werden wir das einbauen in die Kalküle, die Sie schon kennen, nämlich Resolution und Tableau. Und das wird ausreichen, um maschinenorientierte, implementierbare Kalküle für die Logik erste Stufe zu kriegen. Gut. Aber jetzt ist die Zeit um.